Radio 1.
Exekutive, Legislative, Judikative, also ausführende Regierungsorgane, Gesetzgeber und Rechtsprechung auf diesem Prinzip der Gewaltenteilung fußt nun mal unsere Demokratie und alle anderen auch. Und keine der drei Säulen soll allzu mächtig werden dabei. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu will diese Gewaltenteilung allerdings aushebeln und eine Justizreform durchsetzen, die ihn unter anderem dafür schützen könnte, wegen Korruption des Amtes enthoben zu werden. Die Politiker erhielten ferner mehr Einfluss bei der Ernennung von Richtern und Entscheidungen des höchsten Gerichtes könnten mit einfacher Mehrheit aufgehoben werden. Wir sind in einer, ich zitiere, schlimmen, sehr schlimmen Lage und ich zitiere den israelischen Präsidenten Yitzhak Herzog vom Montagabend. Gestern war Benjamin Netanyahu zu Gast in Berlin bei Bundeskanzler Olaf Scholz und darüber sprechen wir mit dem israelischen Historiker und Reiseleiter Uriel Kashi, der in Jerusalem politische Bildungsreisen durchführt und sich schon seit vielen Jahren mit der Demokratiebildung Israel beschäftigt. Ich grüße Sie, guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Stimmen Sie Meinung von Präsident Yitzhak Herzog zu, dass man in einer sehr schlimmen Lage sei?
Ja, Israel befindet sich schon lange in einer tiefen politischen Krise. Wir hatten ja im November 2022 zum fünften Mal Neuwahlen innerhalb von 4 Jahren. Und die letzten Jahre waren geprägt durch den Israel-Gaza-Konflikt 2021. Es gab Schießereien, Brandstiftungen, fast bürgerkriegsähnliche Zustände in israelischen Städten. Und die Spaltung der Gesellschaft ist sehr, sehr tief. Die Koalition heute versucht, die Zeit zu nutzen, um ihre Macht so auszubauen, dass sie letztendlich die Demokratie aushebelt. Und das ist natürlich wirklich sehr, sehr problematisch.
Ist das eine Herzensangelegenheit von Netanyahu oder zwingen ihn seine orthodoxen, rechten, teilweise auch ultrarechten Koalitionspartner dazu?
Nein, es ist erstmal tatsächlich ein Herzensangelegenheit von seinen Koalitionspartnern. Das heißt, wir haben zum ersten Mal zwei oder drei sogar rechtsextreme Parteien in der Regierung, die so Gesetze erlassen möchten, wie die Todesstrafe einzuführen, Soldaten Immunität zu gewähren, wenn sie im Einsatz sind. Sie möchten die Trennung von Staat und Religion aufheben, das heißt die religiösen Gerechte innerhalb des Landes stärken. Und das können sie nur, wenn der oberste Gerichtshof schwach ist, weil der oberste Gerichtshof solche Maßnahmen, solche Gesetze kippen würden. Netanyahu unterstützt das, weil er sich erhofft, dass er, wie Sie schon erwähnt haben, eben vor Gericht vielleicht doch noch rauskommt, trotz seiner ganzen Korruptionsvorwürfe, die ihm unterstehen zurzeit.
Weniger breit diskutiert in der Öffentlichkeit ist ja das im Grunde genommen neben der Justizreform, was beispielsweise für Militärs und andere Organisationen erfolgen soll. Also heute hören wir, hunderte Eliteangehörige des israelischen Militärs haben wegen der geplanten Justizreform einen Streik ab Sonntag angekündigt. Inwiefern ist auch das Militär betroffen?
Naja, wenn tatsächlich Israel Soldaten Immunität gewähren würde, wie es Politiker wie Itamar Ben-Gvir fordern, dann gäbe es ja in Israel keine rechtliche Autorität mehr, die die Handlung von Soldaten verurteilen würde. Und Soldaten, Polizisten könnten so ein Gesetz ausnutzen, um Strafverfolgung zu entgehen, selbst wenn sie vielleicht sogar Befehle missachtet hätten. Das würde erstmal die moralische Glaubwürdigkeit der israelischen Armee vollständig untergraben. Aber was noch viel wichtiger ist, wer dann stattdessen eingreifen würde, wäre der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag. Der wäre dann verpflichtet, die Untersuchung von mutmaßlichen Verbrechen durchzuführen. Dieser Strafgerichtshof agiert ja nach dem Ergänzungsprinzip. Das heißt, er reagiert nur dann, wenn der Staat selbst nicht eingreift und nicht, und das muss er bisher nicht, weil Israel ja ein funktionierendes Rechtssystem hatte. Und die Angst ist natürlich dann da, dass israelische Soldaten durch den Strafgerichtshof verurteilen würde. Das würde das Ansehen der Streitkräfte enorm schwächen. Das wäre für Israel eine Katastrophe und deswegen lehnt die Armee diese Reform auch entschieden ab.
Und das israelische Volk sehenden Auges in diese, sagen wir mal, Gemengelage, wenn nicht gar möglicherweise schlimme Ausgangslage hineingeschlittert? Denn bei den letzten Wahlen im November 2022 hat es ja genau so abgestimmt, dass nur unter anderem diese Art rechtsgerichteter und religiöser Parteien zusammen mit dem konservativen Likud möglich ist.
Naja, der Punkt ist tatsächlich, dass der Likud und auch die anderen rechtsextremen Parteien im Wahlkampf den Konflikt zwischen den Moderateren und diesen radikalen Kräften dargestellt haben als Klassenkampf. Das heißt, sie stellen das so dar, es sind die armen, unterdrückten orientalischen Juden, die sich gegen die aschkenasische Oberschicht durchsetzen muss, die Medien kontrolliert, die Wirtschaft kontrolliert, die Justiz kontrolliert und damit ihren Willen nicht sich durchsetzen lässt. Und gerade in Zeiten von Krise mit den Anschlägen, mit den Gaza-Kriegen tendieren ja Menschen leider dazu, oft radikale und einfache Lösungen zu suchen. Die letzte Regierung unter Lapid und Bennett hat versucht, tatsächlich Annäherungen zu finden. Das heißt, sie hat versucht, die palästinensische Autonomie zu stärken, die arabische Bevölkerung zu stärken. Und das wurde anscheinend von großen Teilen der Bevölkerung als schwach und als ineffektiv interpretiert. Ja, und so kam es eben zur Wahl dieser sehr, sehr rechten Regierung heute.
Komisch aus Netanjahus Mund klingt das viel weniger komplex. Er sagt einfach, die Demonstranten seien Anarchisten.
Ja, das ist, wofür Netanjahu immer schon berühmt war, schon in den letzten Jahren, dass er sehr, sehr stark polarisiert. Manchmal sind es Anarchisten, manchmal sind es Bolschewisten, manchmal werden die alle nur aus dem Ausland unterstützt. Und er wird dann natürlich damit den Demonstrantinnen und Demonstranten nicht gerecht, die wirklich aus der Mitte der Gesellschaft kommen, die deswegen auch die israelische Fahne hissen, die israelische Unabhängigkeitserklärung mit sich tragen, sie immer wieder unterschreiben und sagen, wir sind eigentlich diejenigen, die diesen Staat tragen, wir sind die wirtschaftliche Kraft, und das ist natürlich ein vollkommen absurder Vorwurf.
Jetzt sind wir in einem Land, das besondere historische Verantwortung trägt gegenüber Israel. Der Existenzrecht Israels ist Staatsräson in Deutschland, und mir hat an anderer Stelle mal ein ehemaliger israelischer Botschafter gesagt, wir lassen uns von allen alles sagen, nur nicht von Deutschen. In welcher Rolle spielt es also da, dass Netanjahu heute gestern bei Olaf Scholz zu Besuch war, der zumindest seine Besorgnis zum Ausdruck gebracht hat?
Ja, erstmal ist es natürlich richtig, dass die deutsche Regierung Netanjahu auch in dieser heiklen Situation empfängt, weil die Welt dreht sich weiter und es gibt so viele gemeinsame Herausforderungen, denen sich zurzeit beide Länder stellen müssen. Ich möchte mich nur daran erinnern, das Hauptthema dieses Besuchs von Netanjahu in Berlin war ja der Iran. Vor ein paar Tagen hat die Internationale Atomenergieagentur in einer iranischen Atomanlage hoch angereicherte Uranpartikel gefunden mit einem Reinheitsgrad von knapp 90%. Und das bedeutet, der Iran arbeitet an der Atombombe. Gleichzeitig erleben wir eine Annäherung zwischen dem Iran und Saudi-Arabien unter Vermittlung von China. Das heißt, wie muss man mit diesen ganzen Entwicklungen umgehen? Und das sind gemeinsame Sicherheitsinteressen, die Deutschland und Israel haben. Da muss man zusammenarbeiten. Und das ist natürlich genau das Problem dieser Regierung, dass sie Israel langfristig isoliert, und das schadet den eigenen Wirtschafts- und Sicherheitsinteressen. Allerdings, und da würde ich Ihnen recht geben, hätte ich mir gewünscht, dass sowohl von Olaf Scholz als auch von Herrn Steinmeier eine viel, viel stärkere Kritik an den innerisraelischen Entwicklungen gekommen wären. Die demokratischen Werte bewahren und fördern, um zusammenarbeiten zu können.
Aus der israelischen Bevölkerung kommt diese Kritik ja zuhauf in einer Art und Weise, und Massierungen, die offensichtlich so nicht vorhergesehen war. Wie groß ist die Chance, also, dass diese Justizreform jetzt durchkommt? Tatsächlich wollen ja gerade die rechtsäußeren Anteile in der Regierung das durchsetzen, und zwar in Windeseile.
Ja, der Druck auf die israelische Regierung, diese Reformmaßnahmen zu stoppen oder zumindest einen Kompromiss zu finden, sind sehr, sehr massiv. Und ich rede nicht nur von den 500.000 Demonstrantinnen und Demonstranten, die allein letzten Samstag auf die Straße gegangen sind, sondern der Chef der israelischen Zentralbank warnt, dass so eine Justizreform ja israelisches Kapital abwerben wird. Die Hightech-Industrie protestiert, ehemalige Generalstabschefs, Geheimdienstchefs und so weiter und so weiter. Das amerikanische Judentum distanziert sich sehr, sehr deutlich von der israelischen Regierung. Und es kriselt auch in dieser Regierung. Ja, das heißt, es gibt durchaus Likud-Politiker, die sich sehr, sehr stark distanzieren von den rechtsextremen Parteien. Diese rechtsextremen Parteien machen aber sehr deutlich, entweder sie setzen ihre Forderungen durch oder sie treten aus der Koalition aus. Und davor hat der Likud Angst, weil sie wissen, sie kommen bei den nächsten Wahlen wahrscheinlich nicht wieder an die Macht, und deswegen geben sie klein bei.
Vielen herzlichen Dank. Das war Uriel Kashi, israelischer Historiker und Reiseleiter in Israel, über Israels umstrittene Justizreform und den gestrigen Besuch von Benjamin Netanjahu bei Olaf Scholz. Danke, angenehmes Wochenende wünsche ich Ihnen. Tschüss.
Vielen Dank Ihnen auch.